Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Meiner Meinung nach wird er wie Leonid Brezhnev bis zu seinem Lebensende an der Spitze der Machtvertikale sitzen. Zum einen weiß er, dass man ihm vieles vorwerfen kann, wenn er die Situation nicht unter Kontrolle hat. Zum anderen ist er psychisch einfach nicht bereit, schwach und schutzlos zu erscheinen. Sein Weltbild ist wie folgt: Entweder kontrolliert man alles oder man ist ein hilfloser Junge, der verprügelt wird. Eine weitere Variante gibt es nicht.
Sagt der Moskauer Politologe und Kritiker Putins Dmitri Areschkin. Und damit herzlich willkommen bei der Weltzeit, die sich heute um die Präsidentschaftswahlen in Russland dreht. Ich bin Margarete Wohlan. Die Wahl ist politisch eigentlich entschieden, denn an einer neuen Amtszeit für Wladimir Putin hegt niemand ernsthafte Zweifel. Der Präsident ist populär, trotz nicht eingehaltener Versprechen wie gut bezahlter Arbeitsplätze und weniger Armut. Nun macht er Wahlwerbung mit imperialer Größe. Und da passt seine angekündigte Vergeltung für die britischen Strafmaßnahmen wegen des Mordes am Ex-Agenten Sergei Skripal ins Bild. Eine Zwischenbilanz 3 Tage vor der Wahl von unserem Korrespondenten Tilko Gries.
Die Beschäftigten der Fahrzeugfabrik Gaz in Nizhny Novgorod feiern den Präsidenten. Das Werk ist am Markt erfolgreich, unter anderem läuft hier ein populärer Lieferwagen vom Band. Wladimir Putin hatte die Fabrik gewählt, um etwas bekannt zu geben.
Es gibt in der Tat wahrscheinlich keinen besseren Ort für folgende Ankündigung. Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung. Ich werde für das Amt des Präsidenten der Russischen Föderation kandidieren. Vielen Dank Ihnen.
Das war im Dezember. Einige Wochen später, kurz vor der Wahl, am Eingang eines der Gebäude des Fabrikkomplexes. Hier sitzt eine ältere Frau an einem Tisch und weist Besuchern den Weg. Sie erinnert sich gern an den Tag, an dem Putin kam.
Ach ja, das war der 85. Geburtstag der Fabrik.
Ihre Eltern, sie selbst und ihre Kinder arbeiten hier bei Gaz.
Putin ist eine hohe Persönlichkeit. Auch im Ausland wird er sehr geschätzt als der beste Präsident der Welt. Er tut sehr viel für unser Land. Es war so heruntergewirtschaftet, aber dann hat alles neu begonnen. Es wächst, wir fühlen das. Wir brauchen nicht mehr jahrelang auf neue Wohnungen zu warten. Früher mussten wir mit den Eltern eine Wohnung teilen, aber jetzt können wir Wohnungen kaufen. So viele gibt es jetzt.
Wie Sie schätzen viele Russinnen und Russen etwas, was sie Land auf Land ab als Stabilität beschreiben. Verglichen mit dem Jahr 2000, dem ersten Regierungsjahr Putins, geht es dem Land besser. Aber zuletzt haben Sanktionen, der schwache Rubelkurs, steigende Preise für manche Lebensmittel deutliche Dellen hinterlassen, die direkt zu spüren sind. So sind die Realeinkommen laut Statistikamt 4 Jahre in Folge gesunken und der Rubelkurs ist weiter schwach. Der Lage der Wirtschaft und der Sozialpolitik hat Wladimir Putin Anfang März einen Großteil seiner Rede an die Nation gewidmet, der einzigen grundlegenden programmatischen Erklärung seines Wahlkampfs. Der Präsident hat ehrgeizige Ziele ausgegeben.
Russland muss nicht nur eine der 5 größten Volkswirtschaften der Welt werden, sondern bis Mitte des nächsten Jahrzehnts das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf um das 1,5-fache erhöhen. Das ist eine sehr schwierige Aufgabe. Ich bin mir aber sicher, dass wir in der Lage sind, diese Aufgabe zu meistern. Die Lebenserwartung ist um 7 Jahre gewachsen und liegt jetzt bei 73 Jahren. Aber auch das ist nicht ausreichend. Ende des nächsten Jahrzehnts muss Russland dem Club der Länder angehören, in denen die Lebenserwartung mehr als 80 Jahre beträgt, wie Japan, Frankreich und Deutschland.
Der Präsident versprach außerdem unter anderem höhere Renten, schnelles Internet im ganzen Land, neue Straßen, hochwertige, gut bezahlte Arbeitsplätze, Erleichterungen für kleine und mittlere Unternehmen, mehr Geld für Forschung und Familien. Details, wie das Land all das stemmen soll, nannte er nicht. Armut, Rente, Einkommen, Wirtschaftslage, das sind für die meisten Russinnen und Russen die wichtigsten Themen. Fachleute aber sehen die Volkswirtschaft in einem anhaltenden und wachsenden Reformstau. Zu den Kritikern der putinschen Wirtschaftspolitik zählt Andrei Nitschajew, der Anfang der 90er Jahre Wirtschaftsminister unter Präsident Jelzin war. Seine Haltungen sind wirtschaftsliberal.
Sie wissen, dass die Reform und das System ein Risiko. Ein Risiko für die Popularität, ein Risiko für Rating. Und Herr Putin mag nicht das Risiko. Das ist die Frage nur des politischen Willens. Und ich bin leider nicht sicher, dass er dieses politische Willen hat.
Der Wirtschaft auf die Sprünge zu helfen, würde bedeuten, engen Weggefährten Putins ein Stück ihrer Macht zu nehmen. Sie sind mit ihm aufgestiegen, Konzernchefs oder hohe Beamte geworden. Zudem haben es liberale Reformer ohnehin schwer in Russland. Ihre Politikentwürfe erinnern viele Menschen an die Zustände in den 90er Jahren, an das Chaos. Diese Furcht ist ein wichtiger politischer Faktor, der Putin nutzt, meint der frühere Minister Nechayev. Die Staatsmedien fördern dies durch tägliche Inszenierung. Die meisten Menschen verbinden weder die ökonomische Krise noch das Ausbleiben eines Aufschwungs mit dem Präsidenten.
Unsere Propagandisten, mindestens von offiziellen staatlichen Fernsehkanälen und Radiokanälen, die sind talentvolle, kreative, ganz pragmatische, ganz zynische Leute, aber sie sind erfolgreich.
Seit Jahren gilt die Arbeitsteilung, dass schlechte Nachrichten Ministerpräsident Dmitri Medvedev und seine Regierung zu rechtfertigen haben, der Präsident aber gleichzeitig unanfechtbar über den schwierigen Details des Alltags steht. Mehr noch, reichweitenstarke Medien vermitteln kontinuierlich, wie sich Wladimir Putin trotz seines engen Terminplans der Sorgen einfacher Bürger annimmt, sodann Anweisungen zur Lösung regionaler Probleme erteilt, die praktisch über Nacht tatsächlich verschwinden. Der Glaube an die Allmacht des Kreml-Chefs ist nicht logisch und widersprüchlich, aber verbreitet. Und ein wichtiger Pfeiler seiner Macht, sagt Dmitri Areschkin, Moskauer Politologe.
Er befriedigt den Hunger der Menschen nach einem Märchen über die Größe des Landes. In seiner politischen Karriere hat es drei Popularitätssprünge gegeben, die alle mit kleinen, siegreichen Kriegen verbunden sind. Der Krieg in Tschetschenien, gegen Georgien und in der Ukraine. Jetzt beginnt wohl die Periode der Enttäuschung oder eher des Unverständnisses. Einerseits sind wir nach Auffassung der Mehrheit stärker geworden. Die Krim ist Teil Russlands. Aber andererseits haben die Leute weniger Geld in der Tasche. Sie haben sich damit ziemlich lange zufrieden gegeben, weil sie zu gewissen persönlichen Opfern bereit waren. Dafür haben sie emotionale oder ideologische Erbauung bekommen. Niemand hat uns mehr Befehle zu erteilen. Wir haben uns dem Diktat der USA entgegengestellt. Das sind zwar Mythen, aber sie funktionieren. Erst jetzt werden sie schwächer. Trotz massiver Propaganda sehen wir erste Anzeichen von Müdigkeit.
Как у людей появляются первые признаки усталости.
Масштабные инфраструктурные проекты. Währenddessen werben auch andere Kandidaten um Stimmen. Auch sie erfüllen eine Aufgabe, die dem Kreml nutzt. Sie steigern die Wahlbeteiligung, weil sie spezifische Milieus ansprechen und für die Wahl interessieren. Zwei Personen stechen heraus: Ksenia Sobchak, frühere Fernsehmoderatorin, und Pavel Grudinin, Kandidat der Kommunistischen Partei.
Das aus meiner Sicht größte Problem ist, dass wir wieder eine Klassengesellschaft geworden sind und Menschen voneinander getrennt haben.
Pavel Grudinin ist Direktor eines Unternehmens vor den Toren Moskaus. Dessen Name, Lenin Safrose, stammt aus der Sowjetzeit. Manche Charakteristika sind geblieben. Wer hier wohnt, arbeitet häufig auch im Unternehmen. Die Safrose ist ein erfolgreiches Unternehmen, verkauft zum Beispiel Erdbeeren und Milch.
Das hier ist ein volkseigener Betrieb, der alle seine Mittel für die Modernisierung der Produktion aufwendet, für soziale Programme und die Verbesserung des Lebens der Menschen. Außerdem für materielle Hilfe für Rentner, für Löhne. Die sind bei uns, gemessen an russischen Löhnen, sehr hoch. 78.000 Rubel haben unsere Arbeiter im vergangenen Jahr durchschnittlich im Monat verdient. Wir haben zum Beispiel einen Kindergarten gebaut, der so aussieht wie Schloss Neuschwanstein.
Nicht nur der Kindergarten, auch die Schule ist neu gebaut, modern und technisch aufwendig eingerichtet. Nur mit Erdbeeren war dies nicht zu finanzieren. Die Safrose hat viel Geld an Landverkäufen verdient, als der IKEA-Konzern Grundstücke für seine Filialen benötigte. Mit dem Vorbild seiner Safrose wirbt Grudinin im Namen der Kommunistischen Partei für einen Politikwechsel, mehr soziale Gerechtigkeit. Die Außenpolitik Putins kritisiert er mit keinem Wort. Und Diktator Stalin hat seinen Aussagen zufolge keine verbrecherische Politik betrieben. Er spricht Wähler an, die sich mehr Staatseinfluss auf die Wirtschaft wünschen und der Sowjetunion nachhängen. Umfragen sehen Grudinin auf Platz 2 mit mehr als 10%. Seine Glaubwürdigkeit als Verfechter der Interessen einfacher Bürger trübt allerdings, dass er selbst Teile seines privaten Reichtums in die Schweiz geschafft hat, darunter Bestände an Gold. Auch Xenia Sobchak kämpft mit ihrem Ruf. Die heute 36-jährige und einzige Frau unter den Kandidaten ist vor Jahren im Dom 2, dem russischen Big Brother, als attraktive Moderatorin bekannt geworden, nicht wegen ihrer politischen Kommentare. Das Image eines It-Girls hängt ihr bis heute nach, obwohl sie später im unabhängigen Kanal Deutsch journalistisch seriöse Interviews geführt hat. Ihr Slogan lautet nun «Protiv всех» – gegen alle. Das ist der Versuch, sich ein Image zu geben, das Spiel von Machtapparat, Kreml und Scheinoppositionellen nicht mitspielen zu wollen. Tatsächlich benennt Sobchak deutlicher als andere Kandidaten Wladimir Putin als Schuldigen für Missstände im Land. Außenpolitisch hat sie gleich in ihrer ersten Pressekonferenz aufhorchen lassen.
Die Ukraine ist der wichtigste Partner Russlands. Die Wiederherstellung normaler und besserer Beziehungen ist wohl zweifellos die wichtigste Aufgabe, der sich Russland heute stellen muss. Aus Sicht des Völkerrechts ist die Krim ukrainisch. Punkt.
Wladimir Putins Ukraine-Politik in Frage zu stellen, ist in der russischen Politik ein Tabu. Nicht nur dies hat viele Fragen lassen. Steht Xenia Sobchak unter dem Schutz des Kremls? Ist sie gar ein Projekt des Kremls, darauf ausgerichtet, Frauen, Jüngere und Oppositionelle anzusprechen? Tatsache ist, dass ihr Vater, Anatoli Sobchak, in den 90er Jahren Bürgermeister von Leningrad und dann St. Petersburg war. Jener Mann also, unter dem Wladimir Putin wichtige Karriereschritte machte. Putin hat Xenias Vater geschätzt. Was der Präsident von Xenia Sobchak nun hält, in welcher Beziehung beide heute stehen, gehört zu den Geheimnissen dieses Wahlkampfs. Wladimir Putin steht vor seiner vierten Amtszeit als Präsident Russlands. Danach darf er laut Verfassung nicht noch einmal antreten. Dass er aber 2024 wirklich abtritt, hält Areschkin nicht für ausgemacht.
Meiner Meinung nach wird er wie Leonid Brezhnev bis zu seinem Lebensende an der Spitze der Machtvertikale sitzen. Zum einen weiß er, dass man ihm vieles vorwerfen kann, wenn er die Situation nicht unter Kontrolle hat. Zum anderen ist er psychisch einfach nicht bereit, schwach und schutzlos zu erscheinen. Sein Weltbild ist wie folgt. Entweder kontrolliert man alles oder man ist ein hilfloser Junge, der verprügelt wird. Eine weitere Variante gibt es nicht.
Meint der Moskauer Politologe und Kritiker Putins Dmitri Areschkin. Tilko Gries über den amtierenden und wohl auch künftigen Präsidenten in Russland, 3 Tage vor der Wahl. Der ewige Putin mag, wie wir gerade wieder mal hörten, keine Reformen und er mag auch keine Revolutionen. Das in einem Land, das wie kein anderes weltweit für Revolutionen berühmt ist, Russland. Was wäre, wenn sich Revolutionsführer Wladimir Lenin und der russische Präsident Wladimir Putin heute treffen würden und über Revolution reden würden? Thomas Franke hat diesen Versuch einer Gegenüberstellung gewagt. Und falls Sie irritiert sind, ja, Lenin hat etwas gelispelt, das ist historisch verbürgt.
Warte mal, hier den Knopf noch.
Es ist Nacht. Im Lenin-Mausoleum legen 2 Balsamierer letzte Hand an Lenin, denn nach wochenlanger Renovierung des Revolutionsführers wird morgen das Lenin-Mausoleum wieder eröffnet.
Ist das ein bisschen verblichen alles schon?
Nee, hier ist Staub.
Tagelang haben sie den berühmten Leichnam mit Formalin behandelt.
So, das müsste gehen, ne?
Hier unter Wachs gespritzt, vorsichtig Farbe aufgetragen. Jetzt binden sie den schwarzen Schlips mit weißen Punkten, richten den Kragen des Revolutionsführers und pudern sein Gesicht.
Was meinst du?
Draußen auf dem Roten Platz fotografieren Touristen das Lenin-Mausoleum im Scheinwerferlicht. Es war heiß. Ein Gewitter zieht auf. Erste Blitze zucken.
Au! Au!
Das Lenin-Mausoleum wurde vom Blitz getroffen. Die Kühlung ist ausgefallen, das Notlicht brennt. Ein Alarmlämpchen blinkt. Ängstlich schauen die Balsamierer auf ihr Werk. Die Leiche.
Er hat gezuckt. Ach Quatsch. Doch, der Brustkorb. Guck mal, die Hand bewegt sich.
Oh. Guck mal, er guckt. Kuspidi.
Jede religiöse Idee. Jede Idee von Gott. Sogar jedes Flirten mit der Idee von Gott ist eine unaussprechliche Abscheulichkeit. Kommunismus ist Atheismus und Religion Opium fürs Volk. Wer seid ihr, Genossen?
Lenin lebt.
Lenin wird leben.
Ich habe gelebt.
Im Kreml brennt noch Licht.
Im Kreml brennt noch Licht.
Wladimir Wladimirovich, vor der Tür steht Lenin.
Lassen Sie die Scherze, ich habe zu tun.
Aber er ist es. Wladimir Iljitsch Ulyanov.
Ich denke, der liegt gut verpackt im Schuppen.
Er lässt sich nicht abwimmeln.
Lass mich mal, Genosse Wachmann. Es gibt kein anderes Mittel, den Schwankenden zu helfen, als dass man aufhört, selbst zu schwanken. Genosse Pförtner, wie heißt der aktuelle Führer der Sowjetmacht?
Putin.
Genosse Putin, lassen Sie die Scherze, ich bin's.
Und? Was soll ich tun?
Testen Sie ihn.
So ist's richtig, Genosse Putin. Vertraue, aber prüfe nach.
Das reicht. Reinlassen.
Blair. Ach du Scheiße.
Genosse Putin, du hast einen schönen Kampfnamen. Wo kommt der her? Von Revolutionaja Putanica? Revolutionärem Gewirr?
Nein, ich...
Warte, Genosse. Putsch. Der Weg. Putsch Revoluti. Der Weg der Revolution.
Nein, Herr Ulyanov. Ich habe in meiner Zeit in Deutschland...
Du warst auch in Deutschland. Hast dort die Werke des Marxismus studiert, was? Sehr gut.
Nein, Herr Ulyanov. Ich war in Deutschland als Tschekist beim KGB. So hieß die Geheimpolizei damals während der Revolution in Deutschland.
Das ist ja großartig. In Deutschland hat es endlich die Revolution gegeben. Das deutsche Proletariat ist der treueste, zuverlässigste Verbündete der russischen und der internationalen proletarischen Revolution. Wann war diese deutsche Revolution?
Im Oktober 1989, Herr Ulyanov.
Im Oktober gibt uns eine Organisation von Revolutionären und wir werden Russland aus den Angeln heben. Ach, was sage ich, nicht nur Russland. Der Sieg der proletarischen Revolution in der ganzen Welt ist sicher. Die Gründung der Internationalen Räterepublik wird kommen.
Ich nenne es gelenkte Demokratie.
Kontrolle ist wichtig. Nur nichts aus der Hand geben. Sehr gut, Putin. Lenker. Reine Demokratie, das ist die verlogene Phrase eines Liberalen, der die Arbeiter zum Narren hält. Die Geschichte kennt die bürgerliche Demokratie, die den Feudalismus ablöst, und die proletarische Demokratie, die die bürgerliche ablöst.
Herr Ulyanov... Ich würde Ihnen gern mitteilen, dass die Sowjet...
Nun hör mal auf, mich mit Herr anzusprechen. Wir sind doch gleichsam Kollegen. Geschwister im Geiste, Brüder, Genossen. Ha? Also, Putin, die Revolution. Wie hast du das in Deutschland gemacht?
Ich habe zugeguckt.
Du hast was?
Was sollte ich machen? Der Generalsekretär hat uns verraten.
Was? Gemeinsames, einheitliches Ziel ist die Säuberung der russischen Erde von allem Ungeziefer. Wer war der Schuft?
Er heißt Gorbatschow.
Musst... härter sein. Wie lange regierst du schon, Genosse?
17 Jahre. Der Staat braucht Kontinuität. Darf nicht auf wackeligem Grund stehen.
Sehr gut, Putin. Der Staat ist eine Maschine zur Aufrechterhaltung der Herrschaft einer Klasse über eine andere.
Sag ich auch immer. In letzter Zeit haben wir viele Länder gesehen, in denen so eine Situation Abenteuern, Umstürzen und im Endeffekt Anarchie den Weg geebnet hat.
Trotzki und die Anarchisten. Ich weiß, wovon du sprichst. Sprich weiter, Genosse.
Überall ist das Ergebnis dasselbe. Menschliche Tragödien und Opfer. Niedergang und Ruin. Enttäuschung. Wir wissen gut, welche Folgen sogenannte große Umbrüche bringen. Leider gab es in unserem Land im vergangenen Jahrhundert viele davon.
Ich verstehe nicht. All diese Lichter. Toll. Kommunismus ist Sowjetmacht plus Elektrifizierung. Ich habe immer gesagt, wenn wir dereinst im Weltmaßstab gesiegt haben, dann werden wir in den Straßen einiger der größten Städte der Welt öffentliche Bedürfnisanstalten aus Gold bauen. Das wäre die gerechteste und beste anschaulich belehrende Verwendung des Goldes für die Generationen, die nicht vergessen haben, wie man des Goldes wegen 10 Millionen Menschen niedergemetzelt und 30 Millionen zu Krüppeln gemacht hat. Genosse Putin, du bist der größte Führer der Revolution. Nach mir.
Ja. Danke.
Mein Gott, das Gumm, wie es strahlt. Ein Café. Prunkvoller, als ich es in Paris oder Zürich gesehen habe. Warte mal, was gibt es denn da? Ah, ich brauche eine neue Brille. Borsch, Vareniki, Croissants. Putin, ein Tee kostet 40 Rubel.
Ja und, die Leute verdienen Geld.
Geld? Das ist doch geronnener gesellschaftlicher Reichtum. Und da hinten glänzen ja goldene Kuppeln. Ein Kulturhaus? Oder ist das die neue öffentliche Bedürfnisanstalt am Alexandergarten?
So etwas Ähnliches.
Das muss ich sehen.
Vielleicht besser nicht.
Doch, Putin, doch. Das muss ich sehen. Aber das ist ja die Christ-Erlöser-Kathedrale. Steht diese öffentliche Vernebelungsanstalt immer noch?
Wieder.
Wieso wieder? Die Religion ist eine Art geistiger Fusel, in dem die Sklaven des Kapitals ihre Menschenwürde und ihren Anspruch auf eine halbwegs menschenwürdige Existenz ersäufen.
Vorher war dort ein Schwimmbad.
Putin, Sie müssen dieses Zeugnis der Entrechtung sprengen lassen.
Das geht nicht so einfach.
Und ob? Über die Möglichkeit von Aktionen zu reden, ist zwecklos. Man muss die Möglichkeiten durch Taten beweisen.
Wladimir Iljitsch, hören Sie. In der Zeit, in der Sie tot waren, ist die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts über uns gekommen.
Welche? Sprich offen, Brüderchen. In einer konkreten Situation muss man sich konkreten politischen Aufgaben stellen.
Es gibt keine Sowjetmacht mehr. Die Sowjetunion ist auseinandergebrochen.
Das ist allerdings... Wie konnte das passieren?
Sie nennen es gewaltfreie Revolutionen.
Gewaltfrei? Aber der ist kein Sozialist, der erwartet, dass der Sozialismus ohne soziale Revolution und Diktatur des Proletariats verwirklicht wird. Diktatur ist Staatsmacht, die sich unmittelbar auf Gewalt stützt. Wer ist schuld?
Eben dieser Gorbatschow. Möchten Sie ihn treffen?
Er lebt? Du hast ihn leben lassen?
Wir liquidieren nicht mehr. Jedenfalls nicht mehr so offensichtlich.
Putin, merk dir, in der Politik gibt es keine Moral, nur Zweckmäßigkeit.
Wladimir Iljitsch, das Auseinanderbrechen der Sowjetunion ist die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Und Sie sind auch dafür verantwortlich.
Ich? Was fällt dir ein, du... Bengel.
Sie haben den Sowjetstaat auf der Basis vollständiger Gleichberechtigung aufgebaut, mit dem Recht, aus der Sowjetunion auszutreten. Das war eine Zeitbombe unter dem Gebäude der Staatlichkeit.
Bürschchen, weißt du, was du da sagst, Putin?
Wladimir Iljitsch.
Bitte.
Erlauben Sie mir eine Bemerkung. Revolution ist schlecht.
Hör auf, die Revolutionäre zu diffamieren, Putin. Du bist ein Konterrevolutionär. Du hast die Arbeiter- und Bauernmacht verraten. Verkauft für schnöden Mammon. Überall hier dieses Gold, dieses Licht. Das ist nicht für das Sowjetvolk. Das ist für deine reichen Freunde. Du bist es nicht wert, einen Kampfnamen zu führen. Hiermit schließe ich dich aus der Partei aus. Ich werde dich liquidieren lassen.
Was ist eigentlich aus diesem Georgier geworden? Diesem Stalin?
Er hat es richtig gemacht und den Staat gefestigt. Begreifen Sie doch endlich, wir müssen Russland schützen. Wir sehen, was für tragische Folgen die Welle sogenannter bunter Revolutionen hat. Was für Erschütterungen die Völker der Länder durchgemacht haben. Die verantwortungslose Experimente der groben Einmischung in ihr Leben erlitten haben. Uns ist das Lehre und Warnung. Und wir sind verpflichtet, alles Nötige zu tun, damit so etwas niemals in Russland passiert. Wladimir Iljitsch, Putin. Sagten Sie nicht, nur über die Möglichkeit von Aktionen zu reden sei zwecklos?
Ja.
Man müsse die Möglichkeit durch Taten beweisen? Genosse Leibwächter, erschießen und unauffällig zurücklegen.
Sie hörten einen Beitrag von Thomas Franke. Lenin wurde gesprochen von Vlad Kiriak, Putin von Tilmar Kuhn und der Erzähler war Janek Wiegers. Damit endet die Weltzeit heute und wenn Sie noch nicht dabei sind, gern den Podcast der Weltzeit abonnieren. Da hören Sie nächste Woche mehr über die Slowakei nach dem Journalistenmord, der erst gestern dazu führte, dass der slowakische Ministerpräsident Fico seinen Rücktritt angeboten hat. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.